Der Predigttext für diesen Gottesdienst steht im Johannesevangelium im 19. Kapitel, die Verse 38 bis 42. Danach bat Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, doch heimlich aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leichnam Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leichnam Jesu herab. Es kam aber auch Nikodemus, der einmal bei Nacht zu Jesus gekommen war und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in leinerne Tücher mit den wohlriechenden Ölen, wie es bei den Juden bei Begräbnissen üblich ist. Am Ort, wo er gekreuzigt wurde, war ein Garten, und im Garten war ein neues Grab, in das noch nie jemand gelegt worden war. Dahin legten sie Jesus wegen des Rüsttages der Juden, weil das Grab in der Nähe war. Herr, segne du Reden und Hören. Amen. Ja, es geht in dem Predigttext um Josef von Arimathea. Der taucht in diesem Zusammenhang das erste Mal auf. Über ihn wird berichtet von Auslegern, dass er zu dem weiteren Jüngerkreis gehörte. Er hatte eine gute Position, vermutlich gehörte er zum Hohen Rat, aber er kam ja heimlich aus Furcht vor den Juden, ging zu Pilatus und bat, dass er den Leib Jesu herabnehmen dürfte. Und Pilatus erlaubte es. Also ging er und nahm den Leib Jesu herab. Es kam dann auch Nikodemus. Viele von uns werden die Geschichte um Nikodemus kennen, der früher einmal nachts zum Gespräch zu Jesus gekommen war und der eine sehr kostbare Mischung aus Myrrhe und Aloe mitbrachte, etwa 100 Pfund. Und sie nahmen nun den Leib Jesu und sie wickelten ihn zusammen mit diesen wohlriechenden Kräutern und Salben in Leinenbinden ein, wie es bei einem jüdischen Begräbnissitte ist. Ja, und es wird beschrieben, dass es ein Ort war, der nicht weit weg ist von der Kreuzigungsstätte. Ein Garten, ein neues Grab, in das noch nie jemand hineingelegt worden war. Und nach Lukas wird berichtet, dass es einige Frauen sahen, dass die beiden Jesus ins Grab gelegt haben. Es ist ein Text, den, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, den man schnell auch mal überliest, dieses Begräbnis Jesu. Und von der Beschreibung können wir davon ausgehen, dass war ein sorgfältiges, ein würdiges Begräbnis, eben gemäß den damaligen jüdischen Sitten, mit Duftstoffen, mit einem liebevollen Einbinden des Leichnams, eben in einem ganz neuen, unbenutzten Grab. Die Sorgfalt und Würde wird hier vom Evangelisten Johannes betont. Er beschreibt das ziemlich detailliert, auch im Vergleich zu den anderen Evangelisten. Das neue und eben noch nicht benutzte und somit ungeteilte Grab entspricht dann auch der Einzigartigkeit Jesu. Josef und Nikodemus sind einflussreiche und wohlhabende Bürger, anscheinend mit Zugang auch zu Pilatus. Und was vorher heimlich geschehen war, das tun sie nun offen. Sie gehen zu Pilatus und treten offen als seine Jünger auf, um ihrem toten Meister die Ehre zu erweisen. Sie ehren hier den getöteten Jesus. Sie geben dem Verstorbenen die letzte Ehre. Wenn wir uns die Passionsgeschichte bis zur Grablegung anschauen, dann ist es nicht nur interessant zu sehen, wer wann dabei ist, sondern auch, wer wann nicht dabei ist. Von den 12, dem engsten Jüngerkreis, ist wohl keiner am Grab, hat sich keiner getraut, sich um den toten Jesus am Kreuz zu kümmern. Josef von Arimathea und Nikodemus andererseits werden im Kreuzigungsgeschehen nicht erwähnt. Man kann fragen, wenn sie im Hohen Rat waren, warum haben sie den Mund denn dann nicht aufgemacht? Von Josef von Arimathea wird berichtet, dass er seine Position vertreten hat, aber nicht gehört worden ist. Also zumindest haben sie den Mund nicht so laut aufgemacht, dass es Wirkung gezeigt hat. Wer von den Jüngern war mit am Kreuz? Johannes wird erwähnt im Johannesevangelium und dann werden immer wieder die Frauen erwähnt. Die Frauen waren anscheinend auch am dichtesten dran. Sie folgten Jesus bis ans Kreuz. Und von ihnen wird bei Lukas berichtet, dass sie auch die beiden sahen, wie sie Jesus in das Grab legten. Und von den Frauen wird berichtet, dass sie es auch waren, die morgens ans Grab kamen, ans leere Grab. Die Jünger kamen erst aus ihrem Versteck, nachdem sie von den Frauen vom leeren Grab gehört hatten. Liebe Gemeinde, wir gehen da schnell ins Bewerten, vielleicht auch ins Urteilen. Der oder die war nicht zur Beerdigung. Als es ihm richtig dreckig ging, da war keiner da. Wo wäre ich da gewesen? Wäre ich Jesus bis ans Kreuz gefolgt? Hätte ich mich im Angesicht des leidenden Jesu am Kreuz abgewendet, hätte ich diese furchtbaren Bilder ertragen? Hätte ich überlegt, wie ich ihn vom Kreuz bekommen kann? Oder wäre ich sprachlos oder gegen Emmaus dann unterwegs? Liebe Gemeinde, ich kenne da unterschiedliche Reaktionen und Erfahrungen, auch bei mir, wenn es um den Umgang mit Sterbenden und Verstorbenen geht. Vor anderthalb Jahren ist ein väterlicher Freund von mir gestorben und bin da sehr dankbar, dass ich vorher einem inneren Impuls gefolgt bin und ihn angerufen hatte und wir ein längeres Gespräch noch hatten. Und wenige Tage drauf bekam ich von seiner Frau die Todesanzeige. Aber dann gab es auch einen anderen, bei dem habe ich das Mich-Melden zu lange aufgeschoben. Ich habe mich erlebt am Grab und den trauernden Angehörigen angemessen und nah zu sein, aber ich kenne mich auch sprachlos und verunsichert. Wie ist das bei uns? Der Rückzug ins Verborgene oder nichts wie weg, wie eben die Emmausjünger? Worin erkennen wir uns wieder? Wo ist da unser Platz? Anfang des Jahres ist ein Kollege verstorben, jünger als ich. Die Trauerfeier und die Beerdigung nur im engsten Familienkreis. Will ich mit meiner Trauer im kleinen, vertrauten Kreis bleiben? Je dichter ich emotional dran bin, desto herausfordernder. Hier in dieser Geschichte, da übernehmen Josef von Arimathea und Nikodemus Verantwortung und die Jünger waren dazu aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage. Die beiden waren dagegen vorher nicht sichtbar, auch hatte Josef von Arimathea dieses Grab, besaß Josef von Arimathea dieses Grab, was er so im Markus-Evangelium für sich gekauft hatte. Was hat dieser Josef gefühlt, als er zu Pilatus ging und ihn um den Leichnam Jesu bat? Was wird in den beiden Männern vorgegangen sein, während sie den Leichnam Jesu ins Grab legten, ihn in Leinentücher wickelten, kostbare Myrrhe und Aloe dazu fügten? Körperlich so nah werden sie dem lebenden Jesus wahrscheinlich nie gekommen sein. Was ging in ihnen vor, als sie das Grab verließen? Was ging in den Frauen vor, die bei der Grablegung noch zusahen, aber wohl nicht mehr wie die beiden Männer Jesus in Leinentücher auch taten? Was ging in den Jüngern vor, die in einem Raum in der Nähe nichts von diesem Geschehen mitbekamen, die vielleicht aus der Ferne den Kreuzestod Jesu mit ansahen? Wer von ihnen konnte das Geschehen realisieren? Wer hielt es vielleicht für einen bösen Traum? Ist mit dem Tod Jesu jetzt alles fertig? Alles zu Ende? Nach einer Beerdigung, da muss doch dann das Leben weitergehen. So viel es geht, einfach weiter und ich bleibe stehen. Ich kann nicht. Ja, ich kann nicht einen Schritt mitgehen. Für mich ist noch gar nichts fertig und zu Ende. Viel zu intensiv sind Gefühle, die mich durchschütteln. Viel zu stark ist die Verbundenheit, die nun einfach so abgebrochen sein soll. Und doch ahne ich, es ist anders. Es ist anders da, wo ein naher Mensch stirbt. Es ist anders hier, wo Jesus stirbt. Dieser Mensch wird für immer fehlen. Die Lücke macht sprachlos, hilflos, fast handlungsunfähig, obwohl es so viel zu tun gibt. Zumindest ein würdiges Begräbnis. Es ist das Gefühl von unfertig, von abgebrochen. Gut, wenn dann Menschen aus der zweiten Reihe da sind, wie Josef und Nikodemus, die Verantwortung übernehmen. Wichtig übrigens auch für die biblische Überlieferung. Hier sind zwei glaubwürdige Männer, zwei glaubwürdige Zeugen, dass Jesus wirklich tot ist. Kennen die Fragen, ist Jesus wirklich auferstanden? Gibt auch die Frage, war Jesus wirklich tot? War Jesus im Grab? Hier haben wir zwei Zeugen, zwei anerkannte Zeugen. Für viele wäre es schwerer gewesen, den Frauen oder dem engsten Jüngerkreis Glauben zu schenken. Und was ist mit den Jüngern? Denen geht wahrscheinlich wieder und wieder durch den Kopf, was am Vortag passiert ist. Wir wollen uns dem nähern, auch mit dem folgenden Lied zwischen Himmel und Erde. Ostern kann ich nur von Karfreitag her erfassen. Ich möchte uns eine Karfreitagserfahrung, die uns sehr berührt hat, vorlesen. Von Henry Nouwen, ein sehr anerkannter Redner, Professor in Harvard, der dann später in eine Lebensgemeinschaft mit schwerst körperlich und geistig behinderten Menschen gegangen ist. Karfreitag, Tag des Kreuzes, Tag der Qual, Tag der Hoffnung, Tag der Verlassenheit, Tag des Sieges, Tag der Trauer, Tag der Freude, Tag des Endes und Tag des Neubeginns. Während der Liturgie in unserer Gemeinschaft haben zwei der Priester das große Kreuz hinter dem Altar von der Wand genommen und so gehalten, dass die ganze Gemeinde herantreten und den toten Leib Christi küssen konnte. Für uns als Evangelische wahrscheinlich ein Stück befremdlich hier. Aber sie sind alle gekommen, über 400 Menschen, geistig Behinderte, ihre Betreuer und Freunde. Sie alle schienen genau zu wissen, was sie taten. Liebe und Dankbarkeit ihm gegenüber bekunden, der sein Leben für sie hingegeben hat. Als sie sich um das Kreuz scharten und die Füße und das Haupt Jesu küssten, habe ich die Augen geschlossen und konnte so seinen heiligen Leib auf unserem Planeten Erde ausgestreckt und gekreuzigt sehen. Und ich habe mit geschlossenen Augen das maßlose Leid der Menschheit aller Zeiten gesehen. Menschen, die einander morden, Menschen, die an Hunger und Seuchen sterben, Menschen, die vertrieben werden, Menschen, die auf den Straßen der Großstädte nächtigen, die sich verzweifelt aneinander klammern. Menschen, die gegeißelt, gefoltert, verbrannt, verstümmelt werden. Menschen, die sich auch, wo auch immer, verlassen fühlen. Menschen, die sich nach einem lieben Wort, einem freundlichen Brief, einer tröstenden Umarmung sehnen. Menschen, die alle in Angst und Verzweiflung schreien: mein Gott, warum hast du uns verlassen? Bei der Vorstellung des nackten, hingerichteten, auf unserem Erdball ausgestreckten Leibes Christi hat mich Entsetzen gepackt. Aber als ich die Augen öffnete, sah ich Jacques mit seinem von Schmerzen gezeichneten Gesicht den Korpus inbrünstig küssen. Tränen in den Augen. Ich sah Ivan von Michael auf dem Rücken herangetragen. Ich sah Edith in ihrem Rollstuhl kommen. Als sie alle kamen, aufrecht, gehend oder hinkend und gebeugt, sehend oder blind, hörend oder taub, habe ich den endlosen Zug der Menschen gesehen, die sich um Jesu heiligen Leib scharten, ihn mit ihren Tränen und Küssen bedeckten und langsam wieder weiterzogen, gestärkt und getröstet von einer so großen Liebe. Vor meinem inneren Auge sah ich große Scharen von Menschen, die in leidvolle Vereinzelung geraten waren und nun zusammen vom Kreuz her kamen, miteinander verbunden durch die Liebe, die sie mit eigenen Augen gesehen und mit ihrem Kuss berührt hatten. Das Kreuz des Entsetzens wurde zum Kreuz der Hoffnung, der gefolterte Leib zum Leib, der neues Leben spendet. Die klaffenden Wunden wurden zum Quell der Vergebung, der Heilung und der Versöhnung. Von den Bildern von Karfreitag waren auch die Frauen auf dem Weg zum Grab bestimmt. Sie gingen früh im Dunkeln, in der Dämmerung zum Grab. Vielleicht mit verweinten Augen, vielleicht hielten sie sich an den Händen. Das Lukas-Evangelium berichtet, aber am ersten Tag der Woche sehr früh kamen sie zum Grab und trugen bei sich wohlriechende Öle, die sie bereitet hatten. Und dann fanden sie aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer in glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die beiden zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war und sprach: Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und dann steht hier, die Frauen gedachten an seine Worte, dachten zurück an die Worte Jesu. Und hier ist keine Zeitspanne beschrieben, wie lange das hier dauerte. Aber sie gingen dann wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den Elfen und all den anderen Jüngern. Das waren Maria Magdalena und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die anderen Frauen mit ihnen. Die sagten das den Aposteln. Und was sagten die Apostel, was sagten die Jünger? Und sagten, es ist Geschwätz, hier steht, und es erschienen ihnen diese Worte, als wäre es Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Dann stand Petrus auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Und nach das, was am Anfang die Frauen gesehen haben, dann Petrus gesehen haben, dann auch die anderen Jünger gesehen haben, das Grab ist leer. Und das Wort dieser beiden Engel, der Herr ist auferstanden. das ist fast zu abrupt, das ist überwältigend in der Situation und kommt so nach und nach bei ihnen an. Der Herr ist auferstanden. Unglaublich. Geschwätz, Wahrheit. Der Herr ist auferstanden. Und das darf ich auch hier sagen. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Und jetzt ist das bei uns anders. Ich glaube, wir glauben den Frauen, wenn sie uns die Botschaft bringen. Das Auferstehungslicht kommt zu den Menschen. Jesus ist auferstanden. Und ich lade uns ein, uns dieses Osterlicht weiterzugeben und uns mit dem Ostergruß zu grüßen. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden.